Hallo, ich bin Tobi vom 96-Podcast Vorwärts nach weit. Am 23. Februar sind Bundestagswahlen. Das Wahlrecht ist ein hohes Gut in unserer Demokratie. Dadurch können wir direkt Einfluss nehmen auf die Politik in unserem Land. Außerdem garantiert uns unsere Demokratie Grundrechte wie die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit. Sie sorgt dafür, dass wir demonstrieren dürfen. Sie steht für Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit. All das geht es zu bewahren und zu beschützen. Deshalb, gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Diese Folge wird, wenn ich mein Vorgespräch mit Tobi, der heute bei mir ist, hallo Tobi.
Hi Henrike, hallo.
Wenn ich dieses Gespräch ranziehe, dann wird es heute eine Schimpffolge, eine Rant-Folge. Denn wir beide haben diese Woche gar nicht so viel vom eigentlichen Tennisgeschehen auf dem Platz mitbekommen. Dafür sehr viel vom Drumherum.
Ja, ja, das stimmt, beziehungsweise irgendwie kriegt man das ja auf den schnellen Medien heutzutage eben mit. Und wir haben sicherlich genau zwei Themen und eines erreicht uns im Grunde genommen ja so eine Stunde, bevor wir hier aufgenommen haben. Stichwort WADA, Jannik Sinner Entscheidung, wie es da weitergeht, beziehungsweise erstmal nicht weitergeht. Und ein anderer Aufreger der Woche war, wenn ihr es nicht mitbekommen habt, dann werden wir da ein bisschen ausführlicher auch drauf eingehen, war die Entscheidung der US Open mit sofortiger Wirkung oder eben mit Wirkung zu den diesjährigen US Open, das Mixturnier signifikant zu verändern in seiner Form, ja, nicht nur wie es gespielt wird, sondern wann es gespielt wird, von wem es gespielt wird, gespielt werden darf. Da wollen wir ein bisschen drauf eingehen, weil, wie gesagt, Ergebnisdienst diese Woche fällt relativ kurz aus, beziehungsweise machen wir ja nicht so sehr. Vielleicht sollte man nur kurz, fällt mir noch einen festhalten, einmal nochmal uns zu verneigen vor der Karriere von Diego Schwartzmann, einer der kleinsten, ja, von der Körpergröße her, kleinsten Tennisprofis überhaupt, mit einer wirklich großen Karriere, hat Tschüss gesagt. Und das war mal wieder so ein Ding, ich glaube, schöner kann man sich's doch nicht bauen in seiner Heimat in Buenos Aires. Auf Sandplatz mit einer schreienden Menge, also schreiend jubelnden Menge. War schön, war ein schönes letztes Hallo und Auf Wiedersehen, oder?
Definitiv. Also ich glaube, da ist die südamerikanische Emotion doch etwas höher als bei uns. Und sowas will man doch, dass solche Spieler, die auch viel Leidenschaft und viel Emotion mitgebracht haben, auch entsprechend würdig verabschiedet werden. Und jetzt kann sich Diego Schwartzmann mit Dominic Thiem auf einen Kaffee trinken. Die beiden verstehen sich ja ganz gut. Ist doch auch nett, so einen Lebensabend zu verbringen.
Das ist wirklich, wirklich schön. Ansonsten vielleicht noch ganz kurz, bevor wir in die beiden Themen einsteigen, was bleibt noch hängen? Alexander Zverev dort ausgeschieden gegen, naja gut, auch einen, der sich dort bestens auskennt und natürlich auch auf dem Sand ein gefährlicher Gegner ist, gegen Cirundolo. Kann man sagen, enttäuschend, Fragezeichen? Ich weiß nicht. Vielleicht muss man sich jetzt eben nach den Australian Open da erstmal da wieder reinarbeiten. Bemerkenswerter dennoch, dass Fonseca, ja, der Junge, wie alt ist er eigentlich? Ist er 17 oder 18?
18. Ne? Der jüngste Brasilianer in der Open Era, der es in ein Halbfinale auf ATP-Level geschafft hat. Wenn ich das jetzt alles noch richtig zusammenkriege.
Das ist gut. Meine Gegenfrage wäre, wie viele Brasilianer haben es überhaupt mal in ein Halbfinale geschafft? Also,
das Gustavo ist Küken, tatsächlich.
Ja. Und dann?
Ja, ich weiß nicht, wie gut Marcelo Melos Einzelkarriere war, im Doppel auf jeden Fall.
Zählt nicht.
Da kommen wir gleich noch drauf, da haben wir ja festgestellt, Doppel
zählt
nicht.
Zählt nicht.
Gildet nicht.
Ja.
Ja, ich weiß nicht, wie viele, aber naja, aber auch das, ich meine, schau dir Ons Jabeur an. Irgendjemand muss den ersten Schritt gehen für eine Nation.
Das stimmt, die ist ja ihres Zeichens auch Brasilianerin. Ne?
Nein, in dem Falle
ich weiß,
natürlich
was du meinst. Ja.
Tunesierin, aber für die arabische Welt natürlich umso bedeutender. Und Haddad Maia hat es natürlich bei den Damen, Brasilianerinnen,
stimmt,
vorgemacht. Ja. Also das ist jetzt die Frage, wie weit willst du das ziehen?
Ich
glaube, das bezog sich hier nur auf die Herren. Insofern will ich das Fass jetzt gar nicht aufmachen, aber für den Jungen ist es natürlich schön.
Absolut, absolut. Und wollen wir jetzt auch gar nicht tiefer recherchieren. Wer dagegen noch nicht auf sein erstes Halbfinale, aber auf seinen ersten Sieg überhaupt gegen eine Gegnerin wartet, ist Iga Swiatek. Die hat es nämlich geschafft, ein weiteres Mal gegen Ostapenko zu verlieren und sage und schreibe in 5 Begegnungen jetzt mit ihr, jährlich einmal so ungefähr, eins auf die Mütze bekommen. Das ist dann, glaube ich, die Definition von Angstgegnerin, oder?
Ja, das kann man definitiv so sagen. Wobei natürlich, wenn man Ostapenkos Spielweise vor Augen hat und dann weiß, was Swiatek nicht mag, dann wird schon wieder ein Schuh draus, weil wirklich dieses kompromisslos sehr schnell angespielt werden, ist nach wie vor nicht so ganz Swiateks Ding. Und das ist aber sehr, sehr Ostapenkos Ding.
Ja.
Insofern ist da natürlich schon auch so eine gewisse Dynamik dahinter. Aber dass sie tatsächlich, Swiatek es bis jetzt noch nicht geschafft hat, sich dem zu erwehren und da eine Lösung zu finden, ist schon interessant, ja.
Total. Also das mache ich, sehr schön, das merke ich mir, das mache ich grundsätzlich auch. Kompromisslos schnell anspielen. Das werde ich jetzt übernehmen.
Ja,
sehr schön.
Hochrisiko kann man natürlich machen.
Schnell anspielen. Ich kann es nur nicht, leider.
Ja, das ist halt die Frage, ne? Wie hoch ist denn die Trefferquote, weil das ist ja immer das Doofe beim Schnellspielen. Man muss halt doch dann das Feld treffen, ne?
Ja, ich mache, glaube ich, eher das Gegenteil. Mit Kompromissen langsam ins Ausspielen. So ungefähr. Oder ins Netz.
Ja.
Auf jeden Fall nicht da, wo der Ball hin soll. Anyway, wen wollen wir jetzt zuerst hier in Grund und Boden stampfen? Die US Open oder Jannik? Komm, lass uns mit Jannik Sinner anfangen. Das ist schnell abgekaspert, dieses blöde Thema.
Schon wieder Doping.
Ja.
Also, das ist echt,
also genau, von Iga Swiatek, von einer Doperin zum nächsten Doper.
Idealer, ungeplanter Übergang. Mein Gott.
Der war gar nicht so geplant. Also übrigens diese Doperin, ja, halt, um es jetzt mal so hart zu sagen, die hat seitdem der Trouble um ihr Doping oder was auch immer, Kontamination von sonstigen Medikamenten, seitdem hat die kein Turnier mehr gewonnen. Frage, erstmal Antwort. Für Jannik Sinner gilt das nicht. Der hat sich ja, wie wir alle wissen, mal kurz einen Grand Slam-Titel im Weiteren unter den Nagel gerissen. Und jetzt steuerten wir ja auf eine Anhörung zu, die, so munkelte man, irgendwann Anfang März stattfinden sollte und ihn dann im, so hieß es zumindest lange, im blödsten Fall wohl bis zu 2 Jahre, aber man war durchaus von ausgegangen, dass es passieren könnte, dass man ihn 1 Jahr lang sperren wird. Viel weniger, so habe ich das in Erinnerung, wegen des Vergehens an sich, richtig, sondern wegen seiner Fahrlässigkeit und dass er sich nicht gekümmert hat oder wie war das nochmal, kannst du mich da abholen?
Ja, also erstmal, die Anhörung war für April geplant, nicht für März.
Okay.
Das heißt, er hätte
16,
noch ein bisschen 6. warten müssen.
Mhm.
Ja, ist ja auch nicht so schlimm. Hätte ja auch sein können, dass es vorziehen, wer weiß das schon.
Das meinte ich doch.
Ja. Nein, Jannik Sinner hätte, also sagen wir mal so, Jannik Sinner ist ja im letzten Jahr 2-mal positiv auf eine kleine Menge, ich sage das jetzt bewusst, ohne das werten zu wollen, weil für mich persönlich ist das egal, wie groß die Menge ist, gedopt ist gedopt. zweimal auf eine kleine Menge von Clostebol, einem anabolen Steroid, getestet worden und hat dann relativ zeitig und ohne bekannt gewordene Sperre, er ist ein bisschen gesperrt worden, so ich glaube insgesamt 4 Tage oder so, vorläufig gesperrt worden, muss man in diesem Falle sagen, hat dann darlegen können, dass er quasi keine Schuld daran hat, weil das Clostebol über die Fahrlässigkeit seines Physiotherapeuten und seines Fitnesstrainers quasi in seinen Körper gelangt ist. Und die ITIA, also die Anti-Doping-Stelle im Tennis, die WADA ist ja die World Anti-Doping Agency, also der Welt Anti-Doping-Bekämpfer, und die ITIA ist quasi die zuständige Abteilung fürs Tennis. Die haben dann Jannik Sinner seine Begründung geglaubt und haben auch gesagt, ihn trifft keine Schuld. Er hat quasi alles getan, was Menschen möglich war, um zu verhindern, dass er irgendwie mit Doping in Kontakt kommt, und hat ihn deswegen quasi komplett freigesprochen, abgesehen von diesen 4 Tagen, die er halt gesperrt war, sowie der Aberkennung von ein paar Punkten und Preisgeld, meine ich. Nee, Punkte glaube ich sogar gar nicht, aber auf jeden Fall Preisgeld. Anyways. Und da hat dann die WADA dazwischen gefunkt und hat gesagt, naja, das nehmen wir so nicht hin. Wir sehen das nämlich anders. Wir sehen da schon eine Schuld bei Jannik Sinner und sind dann mit einem Einspruch vor das CAS gezogen, also den Court of Arbitration in Sport oder wie auch immer
Sportgerichtshof.
Man das jetzt korrekt, Sportgerichtshof, genau. Das ist quasi die letzte Instanz der Sportgerichtsbarkeit. Und die sind haben vor diesem CAS halt Einspruch erhoben und haben gesagt, wir finden die Strafe nicht gerechtfertigt. Und das hätte, wie gesagt, im April verhandelt werden sollen. Aber so wie die WADA heute verkündigte, wird es nicht nötig sein, weil sie hat sich mit Jannik Sinner sozusagen außergerichtlich darauf geeinigt, dass Jannik Sinner jetzt für 3 Monate gesperrt wird. Und dieser Zeitraum beginnt, glaube ich, offiziell am 9. Februar und ist dann am 4. Mai pünktlich vor dem Masters in Rom und den French Open dann wieder zu Ende. Aber Jannik Sinner wird auf jeden Fall den Hardcore-Swing in den USA verpassen, also Indian Wells, Miami, und dann noch ein bisschen vom Sandplatz-Swing. Ja, also er ist jetzt quasi offiziell für 3 Monate gesperrt, aber sozusagen nicht mehr. Das heißt, er kriegt jetzt auch nicht mehr Punkte abgezogen oder muss irgendwas zurückzahlen oder nichts. Also alles bleibt so, wie es ist, nur dass das jetzt nochmal on top kommt.
Also es ist kein Freispruch in dem Sinne. So kann man das nicht bezeichnen, oder?
Nein, es ist definitiv kein Freispruch. So wie ich das verstehe, ist das auch eine offizielle Doping-Sperre sozusagen. Ja. So wie ich die WADA verstehe, erkennen sie schon an, dass Jannik Sinner das Doping nicht gewollt hat, also dass er quasi nicht absichtlich gedopt hat und dass das Ganze jetzt unglücklich gelaufen ist, aber sie sehen es halt anders als die ITIA, so dass sie sagen, dass er trotzdem sozusagen eine Form von Mitschuld trägt, weil er eben als Sportler dafür verantwortlich ist, dass eben auch sein Team verantwortungsbewusst handelt. Das war ja so ein bisschen der Knackpunkt. Die ITIA hat ja immer gesagt, ja, wir akzeptieren quasi, dass Jannik Sinner alles Menschenmögliche getan hat, um das zu verhindern, weil ich sag mal, eine 100-prozentige Sicherheit gibt es ja nicht. Und die WADA sieht das halt ein bisschen anders. Die sehen zwar ein, dass er das nicht wollte, aber sie sagen, dass bei ihm trotzdem eine Form von Fehler liegt, weil sein Team halt fahrlässig war und es quasi in seiner Aufgabe gelegen hätte, auch dafür zu sorgen oder es allen klar zu machen, dass das nicht passiert.
Ja.
Da würde ich sagen, liegt der Unterschied zwischen den beiden.
Ja. Die Frage ist ja halt auch immer, spielt es eine Rolle, ob jemand das wollte oder nicht. Wäre noch schlimmer, wenn er es wollte. Woran ich mich im ersten Moment, wenn ich das so lese, ein bisschen reibe, war, naja gut, okay, es kommt halt auch auf das Wording an, was ein Journalist oder eine Nachrichtenagentur oder was auch immer eine Quelle benutzt. Aber das heißt, sie haben sich auf einen Deal geeinigt. Ich weiß jetzt nicht, ob die WADA oder ob Yannick Sinner das so bezeichnen würde. Aber sich auf einen Deal zu einigen, es gibt bei mir jetzt so vom Gerechtigkeitsempfinden hat das immer so einen komischen Beigeschmack. Oder liege ich da falsch?
Ja, gut. Natürlich liegt in Worten auch eine Bedeutung. Und Deal klingt natürlich ein bisschen nach Schachern. Aber die WADA sagt selbst, sie hat ein Agreement, also eine Vereinbarung mit Yannick Sinner getroffen oder wie auch immer man das jetzt übersetzen möchte, eine Einigung erzielt, ein Übereinkommen getroffen. Also kann man das ein bisschen plakativ Deal nennen?
Ja, okay.
Es ist wahrscheinlich am Ende eine Frage
von mir vielleicht.
Ja, und vielleicht ist da auch ein Korn Wahrheit drin, weil ganz ehrlich, also ich meine, dass die WADA sich dagegen wehrt oder sagt, das reicht uns nicht, was die ITIA macht, ist ja mal völlig legitim. Ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass die ganze Geschichte, wie die ITIA dieses Verfahren um Yannick Sinner gehandelt hat, mehr als unglücklich ist, weil es einfach hinter verschlossenen Türen ablief. Das ist zwar im Rahmen des Möglichen oder dessen, was die Anti-Doping-Regeln festschreiben, möglich. Also sie haben da jetzt ihm theoretisch keine Sonderbehandlung zukommen lassen, praktisch aber irgendwie schon. Weil in meinen Augen darf es nicht sein, dass eine vorläufige Sperre, egal wie kurz sie ist und egal, ob dann jemand Einspruch erhebt darf, das meines Erachtens nicht veröffentlicht werden. Ich finde, sowas muss immer veröffentlicht werden. Das ist schon mal Punkt 1. Und dann dieses Hin und Her darum. Also man kann natürlich schon sagen, dass das Ganze ein bisschen unglücklich ist und dass ich verstehen kann, warum die WADA Einspruch erhebt.
Ja.
Was dem Ganzen jetzt aber natürlich irgendwie wieder so ein bisschen widerspricht oder dem Ganzen noch mehr Geschmäckle gibt, ist halt die Tatsache, dass die sich jetzt einen Monat vor der ganzen Geschichte bevor das quasi vors Gericht kommt und man muss sagen, keiner weiß, wie es ausgegangen wäre vorm Kass. Es hätte natürlich passieren können, dass Yannick Sinner vom Kass länger gesperrt wird, weil ich glaube, 2 Jahre wäre es nicht gewesen, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, weil 2 Jahre wäre ja bei einer Erststrafe so, ist so die Grenze, die Maximalgrenze, die man normalerweise zieht. Und ich glaube, dafür wäre der Fall nicht stark genug gewesen. Aber es hätte natürlich sein können. Es hätte aber auch sein können, dass das Kass die Entscheidung der ITIA bestätigt und die WADA dann doof dasteht. Also ich glaube, dass unterm Strich beide Parteien schon Interesse daran hatten, dass sich da eine Lösung findet. Es ist aber keine besonders gute Lösung für das Verfahren als solches, weil es gibt dir schon so ein bisschen das Gefühl des Gemauschel und es wirft die Frage auf, die wir uns eben ja auch im Vorgespräch gestellt haben, warum hat man sich nicht früher geeinigt? Ne?
Ich sag bösartig, oder später, also oder später im Sinne von, du hast mir jetzt gesagt, es wäre April gewesen. Umso besser für meine bösartige These jetzt. Warum wurde das jetzt vorgezogen? Vergiss 2 Jahre, vergiss 1 Jahr, nimm genau dieses Strafmaß oder diesen Vergleich und setz die 3 Monate von April ab an. Dann fehlt Yannick Sinner bei den French Open und bei Wimbledon. Und insofern hat es schon einen gewissen Geschmack, wo ich sage, hey, gut, okay, 3 Monate sind immer blöd, aber das ist noch der harmloseste Zeitraum. Also der zweitharmloseste, der harmloseste wäre gewesen, er muss ab Ende Oktober nächsten Jahres mal bis Anfang Januar oder irgendwie sowas, ja. Aber 3 Monate sind 3 Monate und ich will ihm nichts Böses, ja. Es ist nur der, wie ich finde, auf eine gewisse Art und Weise das unrühmliche Ende eines ja, im wahrsten Sinne des Wortes, Prozesses, bei dem sich alle Beteiligten nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben. Und ja, jetzt bekommt er seine Strafe oder wie auch immer. Und wie gesagt, es geht gar nicht gegen Jannik Sinner als Person, als Einzelnen, sondern es ist einfach der Eindruck, der da jetzt bestehen bleibt, ist, ja klar, einigen die sich jetzt. Schützenderweise muss man sagen, naja, die WADA selber hat als eben Nicht-Tennis-Organisation hat relativ wenig Aktien da drin im Tenniskalender und wenig Aktien da drin, ob nun Jannik Sinner bei den French Open antritt oder nicht, bei Wimbledon antritt oder nicht. Ja, der Deal wäre noch etwas verruchter, wenn es die Stufe vorher gewesen wäre, wenn sich die ITIA, ja, die Tennis Integrity, wie auch immer, zusammen mit Sinner drauf geeinigt hätte. Also ein tennisnaher Verband oder eine tennisnahe Organisation. Nichtsdestotrotz, ich finde, ja, vielleicht ist es am Ende wieder so, Gott sei Dank kann man jetzt einen Haken hinten dran machen, Augen zu und dann geht es halt heiter weiter. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere, die einfach hängen bleibt, ist die ewige Frage, sollte man es überhaupt hinterfragen? Sollte man Doping freigeben komplett? Soll man einfach die Augen verschließen und vielleicht für sich selber konstatieren, auf irgendeine Art und Weise versuchen sie alle, das Maximum aus ihrem Körper herauszuholen und ich hinterfrage es nicht weiter. Also es klingt jetzt sehr, sehr resignierend, ja, aber irgendwie, ja, ich finde, die Glaubwürdigkeit leidet halt unter dem Ganzen immer wieder.
Ja, natürlich. Letzten Endes ist alles, was die WADA macht und die ITIA macht, natürlich irgendwie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also Doping wird immer dem ganzen System vorausrennen, weil es einfach viel zu lukrativ ist zu dopen und viel zu prestigeträchtig ist, im Sport gut zu sein. Und gerade auch in Nationen, die jetzt ärmer sind oder wo Sport mit Politik noch viel enger verknüpft ist, als vielleicht hier in Deutschland. Also ich meine, Sport und Politik sind immer verknüpft. Sport ist immer politisch, weil man tritt nun mal im Zweifelsfalle für die eigene Nation an. Und für mich ist man damit automatisch auch in der Form in der Politik mit drin. Aber das Fass will ich gar nicht aufmachen. Deswegen, es wird immer eine Form von, warum macht man es denn haben? Ne? Aber ich denke, wenn man es gar nicht macht, dann ist das auch irgendwie zu gefährlich. Es ist auch immer wichtig, dieses Form von Gegengewicht zu haben. Aber was man natürlich an diesem ganzen Verfahren sieht, ist meiner Meinung nach, dass es von vorne bis hinten einfach ganz schlecht gelaufen ist, strukturell. Und ich glaube, es wäre fast besser gewesen, wenn die WADA gesagt hätte, okay, komm, wir fressen jetzt die Entscheidung der ITIA. Dafür sorgen wir aber dafür, dass zum Beispiel ab sofort auch vorläufige Sperren nicht mehr geheim gehalten werden können. Das heißt, sobald die ausgesprochen werden, muss das auch veröffentlicht werden. Und da darf dann ein Akteur, ein Sportler, eine Sportlerin noch Einspruch erheben. Aber es muss öffentlich gemacht werden zum Beispiel. Einfach um da auch eben dieses Geschmäckle rauszukriegen. Weil ganz ernsthaft, haben wir jetzt diese 3 Monate Sperre für Jannik Sinner gebraucht oder nicht? Wahrscheinlich unterm Strich nicht. Der Schaden ist schon angerichtet gewesen. Aber man darf sich schon die Frage stellen, ob wir es nicht gerade noch ein bisschen schlimmer gemacht haben.
Ja. So viel zu Aufreger Nummer 1, aber in der chronologischen Reihenfolge war es Aufreger Nummer 2, denn Aufreger Nummer 1 kam Anfang dieser Woche raus.
Oh ja.
Und zwar haben die US Open verlautbaren lassen, dass sie ab diesem Jahr oder zumindest jetzt in diesem Jahr das Mixturnier signifikant verändern werden. Die wesentlichen Rahmendaten oder Punkte der Veränderung sind folgendermaßen. Erstens mal, das Mixturnier wird zeitlich verschoben. Es wird aus dem klassischen 2-Wochen-Kalender der US Open herausgenommen und vorne dran platziert. Also in die, so man nennt das gerne die Fan Week, also wenn die Qualis gespielt werden und am Samstag, bevor es dann losgeht, ist meistens irgendwie Showtraining und da kann man auf die Anlage gehen und keine Ahnung, Novak Djokovic oder Iga Swiatek beim Einschlagen zu gucken und und. Also in diese Fanweg wird erstmal das Mixturnier verlegt auf einen 2-Tage-Slot. Ich nehme mal an, wahrscheinlich mit einem grandiosen dann Finale an diesem Samstag, ja, als Höhepunkt der Fanweg. Also zeitliche Verschiebung. Zweite ist, 16 Mixed-Paare werden zugelassen. Davon qualifizieren sich 8 Paare, also 8 Contenders für den Titel, aus dem kombinierten Single-Ranking, Einzelranking der beiden Mixed-Partner, also von Spieler und Spielerin. Nicht Doppelranking, nicht sonst irgendwie was, sondern aus, dass das Einzelranking in der Weltrangliste ist ausschlaggebend. Also ganz simpel, Jannik Sinner tritt mit Sabalenka an, 1 und 1 gibt 2, die sind auf jeden Fall mit dabei, wenn sie denn Mixed spielen wollen. 8 und die anderen 8 Starter, Starterinnen, anderen 8 Paare werden nicht irgendwie durch Qualifikation oder sonst was ausgespielt, die werden durch Wildcard-Vergabe der US Open festgelegt. Ja, wer da wie was bekommt, ob das junge, aufstrebende Amerikanerinnen sind, weil es die US Open sind, oder irgendwelche anderen Deals im Hintergrund laufen, I don't know. Ne? Und das Dritte ist, der Modus als solcher wird auch verändert. Es wird auf Vierer-Sätze gespielt. Also ein Satz geht nur bis 4, 2 Gewinnsätze. Und wenn es nach 2 Sätzen, 1-1 in den Sätzen steht, gibt es ein Tieback. Das Finale aber wird dann klassisch über 2 Gewinnsätze ausgespielt. Also wir haben sowohl eine Veränderung zeitlicher Natur, zweitens des Feldes und wie man sich qualifiziert und drittens des gesamten Austragungsmodus inklusive Zählweise. Henrike, fantastisch, oder? Endlich.
Super.
Ja, endlich der Durchbruch.
Das ist das, worauf ich im Mix gewartet habe. Ach, ganz ehrlich. Wenn ich da jetzt, und ich habe diese, also die US Open haben dafür eine schöne, schöne Grafik entworfen, wo das alles mal zusammengefasst ist. Und wenn ich mir das jetzt so anschaue, es hat schon was von irgendwie, keine Ahnung, Spiel und Spaß, Bällebad. Wochenend, Club, Turnier,
Showturnier? Also Schaukampf, Exhibition oder?
Schon irgendwie. Also, weil ich sag mal so: Es ist ja nicht nur so, als hätte man jetzt mal ein paar Dinge angepasst, dass ich sage, okay, das und das läuft nicht so, ich probiere mal was auf, sondern man hat etwas genommen, was existierte. Und was ja auch ein sportlich, kann man jetzt noch fragen, Gegenwert hatte, aber zumindest noch ein, ja, also ich sag mal so, du hast als Sportler keine Punkte dafür bekommen, aber du hast ein Preisgeld bekommen und du hattest einen Grand-Slam-Titel. Und das ist halt so das, was ich mich jetzt frage, wenn ich mir dieses Ganze so angucke, ist das noch würdig, mit einem Grand-Slam-Titel belohnt zu werden?
Ja, und wo du es gerade noch sagst, der guten Ergänzung halber, der Gewinner, das Gewinnerpaar bekommt 1 Million. Million Preisgeld. Also vierte Variante oder vierte Änderung, es wird richtig viel Kohle reingesteckt. Aber zurück zu dir, ja, ist das noch würdig? Also ich wollte jetzt eigentlich sozusagen den Gegenpart einnehmen und dir immer sagen, das ist doch eigentlich alles ganz toll und jetzt hab dich mal nicht so und follow the money und dann sind wenigstens mal ein paar Zuschauer da und. Aber
wenn das alles so eintrifft.
Ja.
Weil das ist ja so ein bisschen der Punkt, ne? Also, ich glaube, wir können alle festhalten, dass Mixed jetzt sportlich gesehen nicht das Allerwichtigste auf dem Planeten ist. Im Tennis jetzt. Wir wissen auch, dass am Ende der Einzelsport die Cash-Cow ist. Wissen wir auch. Das Problem ist einfach nur, A, dass diese anderen Kategorien auch ihren, wenn vielleicht auch nur symbolischen Wert haben. Denn ich persönlich freue mich immer mega auch aufs Mixed, weil ich das einfach cool finde. Da finden sich oft kurz vor dem Turnier irgendwelche Paarungen zusammen, mit denen du vorher nie gerechnet hast. Und dann kommen oft genau dort diese Cinderella-Stories, dass sich irgendwelche in die Herzen der Leute spielen und sich da durchzocken und Spaß am Sport haben und diese Dinge. Und das wird jetzt gegen etwas ersetzt, was in meinen Augen unter der Bank nur den Sinn hat, letzten Endes, oder nur den Effekt haben wird, letzten Endes die Doppelspieler weiter zu verdrängen. Weil, eins müssen wir mal sagen, allein die Tatsache, dass das Einzelranking zählt, sorgt ja dafür, dass Doppelspieler, professionelle Doppelspieler, die diesen Sport eigentlich wirklich spielen können, schon mal raus aus der Nummer sind. Klar, 8 kriegen eine Wildcard, da werden dann bestimmt auch irgendwelche Doppelpaarungen mit dabei sein. Aber sagen wir jetzt mal, weiß ich nicht, wenn sich jetzt noch irgendeine interessante Einzelpaarung findet, werden die doch eher die Wildcards an die vergeben, als wenn eine Ellen Paris und ein, weiß ich nicht,
bleib bei unseren Deutschen.
Kevin Krawitz ja zusammenschließen und sagen, wir wollen mal.
Genau.
So. Und das ist halt so ein bisschen die Sache, wo ich finde, es einfach klar wird, was da versucht wird. Und wir haben es ja in Madrid gesehen, wie gut das beim Herrendoppel funktioniert hat, nämlich nischt. Dass etwas versucht wird, und was mich daran am meisten stört, ist, dass es so getan wird, als würde es diesen Aspekt des Sportes revolutionieren. Es ist einfach, es ist ein Popcorn-Ding. Damit hofft man, irgendwie die erste Woche, die Qualifikationswoche ein bisschen aufzupeppen. Wahrscheinlich wird man dann versuchen, dafür noch Preisgeld zu nehmen, Eintrittsgeld zu nehmen. Dann hofft man, dass ein paar von den Einzelspielern da am Anfang sagen, ach komm, das schiebe ich noch mit ein, das ist quasi mein Training, um dann am Ende da für sich wahrscheinlich mehr rauszuschlagen, und man nimmt einfach einer Gruppe von Tennisspielerinnen und Spielern, nämlich den Doppelspielern, eine große Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und das finde ich irgendwie, muss ich jetzt mal persönlich sagen, scheiße.
Ja, und nicht nur, wir kommen gleich nochmal zum Thema Geld, also nicht nur den Lebensunterhalt zu verdienen, sondern letzten Endes halt eine der traditionsreichsten großen Möglichkeiten, sich Ruhm zu erspielen. Also das, wofür es ja jeder Sportler auch tut, ja. Nämlich zu sagen, ey, ich war mal US Open Sieger, oder ich bin US Open Sieger, ich bin US Open Siegerin im Mixed. Jetzt mögen einige, die vielleicht Mixed noch nie gesehen haben oder es nicht gucken, weil sie sagen, ist langweilig oder sowas, die Nase rümpfen. Aber grundsätzlich finde ich, ey, volle Hochachtung und also ich würde gerne tauschen mit so jemandem. Wer kann sich schon US Open Sieger nennen?
Können wir ja dann nächstes Jahr machen.
Vielleicht
dann
kriegen wir ja eine Wildcard.
Die Fan Week ist dann nicht nur eine Fan Week, sondern auch eine Beteiligungswoche.
Ja. Aber nochmal zurück. Also das große Ding hinten dran ist die Kombination aus Aufmerksamkeit, also Zuschauerbegeisterung und Geld. Die Fanweek ist übrigens nicht nur bei den US Open da sehr extrem, aber auch bei den anderen Grand Slam Turnieren inzwischen und die Fanweek, die Quali ist eine eigene Veranstaltung für sich, die sich zunehmend immer größerer Beliebtheit erfreut. Also es ist irre, was auf den Anlagen schon vom eigentlichen Start des Turniers los ist. Und die Veranstalter haben, denke ich, in allen vier Bereichen auch wirklich dazu beigetragen, dass das toll ist. Ja? Man kennt das auch in der Berichterstattung. Dann beginnen eigentlich ab Freitag, / dann auch Samstag, verschiedenen Presserunden mit den Topspielerinnen und Topspieler. Es ist auf irgendwelchen Showbühnen, keine Ahnung, Autogrammstunden, Gewinnspiele etc. Man kann die Qualis eben bis zum Freitag live vor Ort hautnah erleben. Und es ist dann rund um die Trainings und Trainingsmatches wirklich viel los. Also, und das entweder für gar kein Geld oder ganz kleines Geld. Jetzt verschiebt man das dahin. Ich könnte mir auch vorstellen, dass irgendwann für so eine Fanweek das dann eben alles nicht mehr gratis ist, sondern auch schon ein Eintrittsgeld fällig wird. Aber zweifelsohne, es ist ja natürlich eine Chance, dass so ein Mix da dann vielleicht größere Aufmerksamkeit bekommt als auf Platz 14 irgendwo während des normalen Betriebs. Das würde ich ja vielleicht gerade irgendwie noch verstehen. Aber der nächste Punkt ist halt der, jetzt lädt man das so auf mit Geld, da möchte man natürlich auch einen Anreiz geben für diejenigen, die sich da bitte schön melden sollen, und man führt dieses Single-Ranking ein. Das hat schon sehr stark den Geschmack einer Showveranstaltung. Aber umgekehrt könnte ich jetzt argumentieren und sagen, aber Henrike, wann haben wir uns denn alle fürs Mixed begeistert? Sage ich jetzt mal so ein bisschen plakativ. Das war doch immer während dem Hopman Cup, ja, als Vorbereitung, und heute heißt er dann irgendwie, wie heißt er, ATP, WTA oder sonst was Cup, aber gerade in dieser Hopman Cup Inszenierung weiß ich noch, wie alle entzückt waren, als Federer mit Belinda Bencic gegen Alexander Zverev und Angie Kerber oder sowas gespielt haben, ja. Ja, und da ist es doch dann ein Argument zu sagen, ey, guck mal, die Leute wollen die Spitzenspieler sehen im Mixed und so kriegen wir die da rein. Das ist doch das, was die Menschen sehen wollen. Und ja, wir verstehen die armen Doppelspielerinnen und Doppelspieler, aber ja, wenn die halt nicht gut genug sind, wenn die halt kein Single-Ranking haben, kann ich doch nichts dafür. Müssen halt besser Tennis spielen, dann können sie dran teilnehmen. Sag ich jetzt mal bösartig, was würdest du einwenden?
Naja, grundsätzlich kann man das so sehen, absolut. Und letzten Endes verstehe ich das ja auch, dass die US Open ja auch ihr Geld verdienen wollen. Nur dann frage ich mich, dann muss man sich überlegen, wenn Mixed so uninteressant ist in der Form, wie es jetzt ist, dann schaff's doch ganz ab. Weil ich glaube, jetzt mal ohne Witz, weil ich glaube nicht, dass du den Einzelspielerinnen und Spielern da jetzt noch mehr Chancen geben musst, Geld zu verdienen. Also klar, es ist natürlich auch attraktiv, sagen wir mal, wenn du jetzt im Einzel, weiß ich nicht, so ab 75 abwärts stehst, dann ist das für dich natürlich auch noch mal interessant. Weil Punkt 1 ist, jetzt haben sie auf einmal $1 Million Preisgeld für die Leute. Warum hatten sie das vorher nicht? Also ich meine, ne, klar, natürlich sind auch beim Mixed über die Jahre die Preisgelder mehr geworden. Aber wenn du sagen willst, ach, ich will den Sport attraktiver machen, dann ist das ja auch durchaus etwas, was du vorher hättest machen können. Ne? Schmeiß mal eine Million für das Siegerteam rein und guck mal, wer sich dann meldet. Wildcards gab es vorher schon. Da hättest du ja sagen können, komm, dann lassen wir das 32er-Feld, machen aber die Wildcards größer und holen damit Teams rein. Ne? Dann sage ich, okay, komm, dann mach's doch lieber so wie damals in Madrid sagen, okay, ich halte aber Plätze für super Doppelpaarungen rein. So, das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2 ist, es ist ja toll, dass das jetzt auf großen Plätzen gespielt wird. Aber auch da kann man sich fragen, hätte man das nicht vorher hinbekommen können? Weil es ist ja auch immer so, natürlich ist das Einzel am Ende das Attraktivste am Tennis. Aber es ist auch das, was am meisten promoted wird. Wir reden hier ja auch nicht von einem fairen Ausgang. Ne? Das gilt ja schon fürs Doppel. Es wird ja auch ganz anders promoted. Und letzten Endes, ich kenne niemanden persönlich, der ein Doppel gesehen hat, ob du jetzt Ahnung vom Tennis hast oder nicht, der gesagt hat, ach, das fand ich nicht irgendwie spannend. Weil Doppel ist schon spannend. Es hat eine andere Dynamik, du siehst eine andere Art von Tennis. Und ich glaube schon, dass das als Sport, als eine Art von Sport absolut attraktiv sein kann. Aber das kann es natürlich nur sein für eine große Masse, wenn man es natürlich auch entsprechend supportet. Und das passiert ja jetzt nicht. Dann finde ich es wirklich ganz unmöglich, diese 8 direkten Eintritts, direkt eintretenden Teams auf das Single-Ranking zu basieren. Warum kann man hier nicht auch machen, okay, man sagt, Einzel- und Doppel-Ranking zählt gleichermaßen und man macht dann die 8 halt für die Teams frei und da wollen wir dann Top-Teams haben. So, das ist auch mal das, wo ich mir denke, dann hätte man wenigstens irgendwie eine Balance schaffen können zwischen den beiden Teams. Dann frage ich mich, okay, wenn man das schon in die erste Woche legt, mit dem Preisgeld und diesen dann, warum muss man dann auch noch das Spielformat so runter reduzieren? Auch das hätte man ja sagen können, okay, komm, wir verkleinern das Feld, wir machen dieses von mir aus halb Doppel, halb Einzelranking oder machen halt 8 Plätze fürs Einzelranking aus, aber dann lassen wir wenigstens die Leute voll ausspielen, weil ganz ernsthaft, Mixed ist so schnell oder Doppel mit den Spielbedingungen, selbst wenn du auf ein 6 zu 6 Spiele als Maximum gehst, ist so ein Match selten über 1,5 Stunden. Also tendenziell ist es schnell durch. Und das ist jetzt die große Frage, die ich mir stelle. Erstens einmal, werden so viele Top-Spieler und Spielerinnen aus dem Einzel in ihrer Vorbereitungswoche Bock auf ein Match haben? Wahrscheinlich haben sie deswegen auch das Spielformat runtergezogen, damit es möglichst wenig physische Belastung ist. Und welche Auswirkungen hat das auf die Turniere, die davor laufen? Weil es ist ja traditionell so, bist du ein Turnier, das in der Woche vor einem Grand Slam liegt, hast du normalerweise schlechte Karten, was die Top-Leute angeht. Weil die tendenziell in der Zeit sagen, lieber nicht. Oder die spielen dann nur, wenn sie sagen, ich brauche unbedingt noch ein bisschen Matchpraxis. Und denen gräbt man jetzt ja auch ein bisschen das Wasser ab. Weil natürlich, für so einen Topstar ist wahrscheinlich so eine 2 Tage Mixed-Belastung und dann gehe ich am Ende noch mit $500,000 nach Hause. Was anderes, als zu sagen, oh blöd, da muss ich mich jetzt durch 3 Matches bei einem 250er graben. Auch das hat natürlich eine Konsequenz letzten Endes. Also ich habe so das Gefühl, das kann man alles machen. Und ich verstehe auch die Beweggründe der US Open. Und aus dieser, ich sage jetzt mal, sehr amerikanischen, sehr flashigen, sehr monetären Sichtweise ist das alles nachvollziehbar. Und ich kann es auch aus einer Fansicht verstehen, weil ganz ernsthaft, das Mixed von Federer Bencic gegen Kerber Zverev, das war toll, toll zu sehen, gar keine Frage, absolut korrekt. Aber nochmal, dann werfe ich mein Argument von Anfang in den Rahmen, ist das dann noch wert, mit einem Grand-Slam-Titel belohnt zu werden?
Ja.
Weil dann, ganz ehrlich, dann schaff es lieber ganz ab. Dann schmeiß die Kategorie weg, mach für die Fan wegen Invitational, wo dann die Leute vielleicht noch irgendwas gewinnen können oder sowas. Und spar dir diesen Zirkus. Für mein persönliches Empfinden.
Ja.
Aber ich sag's jetzt mal extrem, beschmutz diesen Titel nicht so. Weil für mich ist das nicht wert. Das kann jeder mit einer Exhibition aufbauen. Und das ist für mich kein Grand Slam. Es tut mir leid. Also für mein Empfinden ist es das nicht wert. Dann lieber ganz lassen. Dann nimm die Kategorie raus, mach einen Hopman Cup und gut ist.
Also zu letzterem bezüglich, sag ich mal, ist es das wert, mache ich damit nicht die Tradition kaputt, da bin ich bei dir und einer der ersten oder das erste Paar, das sich gemeldet hat, sind die amtierenden US Open Sieger, nämlich die Italiener Sara Errani und Andrea Vavasori. Die hatten sofort dann auf Social Media gepostet, dass sie es unmöglich finden und ich finde, da haben sie auch einen Punkt, in dem sie sagen, ganz abgesehen davon, dass hier ein traditionell verankerter Wettbewerb sowas von kastriert und verändert wird, nimmt man uns auch ganz persönlich die Möglichkeit, diesen Titel zu verteidigen. Denn bei diesem Setting, jetzt kann man sagen, ja, die US Open werden den amtierenden Titelverteidigern vielleicht eine Wildcard geben und. Aber also zu deinem letzten Punkt, ich sehe das auch schwierig, das Ganze eben aus seiner Tradition im guten Sinne, ja, manchmal kann man ja auch Traditionen auch brechen, ja, aber aus seiner Tradition rauszureißen. Und warum tut man das aber wiederum, um auf deine Ausführungen von vorne dran zurückzukommen? Ja, genau das, was du beschrieben hast, Verkürzung des Formats, Reduzierung auf diese 2 Tage. Man pumpt Preisgeld rein, man nimmt diese Single-Ranking-Geschichte rein, man macht das natürlich, mit der Ambition, etwas Attraktives zu schaffen, und man hat den Glauben, dass es attraktiv dadurch wird, dass sich Top-Spielerinnen und Top-Spieler dafür anmelden werden. Ob das wirklich so sein wird, da habe ich echt Bedenken. Denn meines Erachtens ist es schon nochmal ein Unterschied, ob ob ein Topspieler oder eine Topspielerin sich, was sie auch gerne machen, für irgendein Charity-Event am Donnerstag oder am Freitag vor Turnierstart, spielen die gerne mal irgendwelche Tiebreaks aus in so einer Abendveranstaltung. Gerne dann auch mit Headset, und das ist Entertainment, ja. Das, glaube ich, stört jetzt einen Top-Athleten nicht in seiner Vorbereitung. Ob aber jemand seine, und man hört es ja immer nur, seine Vorbereitung, damit auch die Dosierung von Wettkampf, ob sich das damit verträgt, ja, nicht die Dosierung von Wettkampf, die Dosierung des Trainings und damit eben dann mit dem Ziel auf den Punkt genau am Montag oder inzwischen ja am Sonntag, wenn es dann losgeht, topfit zu sein, ob da dann reinpasst, ich weiß nicht, wie viel spielt man dann, 3 oder 4 Mixed, in die normale Routine reinpasst. Also wenn ich immer Boris Becker so kommentieren höre, wie wichtig Rhythmus ist für jemanden, der da Champion werden möchte und so, wage ich mal zu bezweifeln, ob es da gelingt, die Spielerinnen und Spieler, die sich ja dann scheinbar alle hinter diesem Konstrukt wünschen, da ins Feld reinziehen zu können. Ich habe da wirklich meine Bedenken. Beziehungsweise ja, es wird, ich bin da bei dir, es wird eher so etwas wie eine Showveranstaltung werden, die ja funktionieren kann. Also es gibt will nicht sagen ikonisches Foto, aber es gibt ein tolles Foto von Nike aus einer Zeit, und das wurde geschossen, um eben die neue Fashion zu den US Open irgendwie zu präsentieren. Da lehnen die alle irgendwie an so einem New York Cab, an so einem Taxi, ja, in so einem Hinterhof. Und da sind sie halt drauf, die zu der Zeit bei Nike unter Vertrag standen. Ja. Und das war halt Federer, Nadal, Serena Williams, Jeannie Bouchard, Nick Kyrgios, etc., etc. Sogar ein Agassi und ein Sampras waren noch mit drauf. Ja? Und dieses Foto kam mir in Erinnerung. Ja klar, wenn du diesen Balk, diese Menschenmenge, die du da hattest, war wahrscheinlich aus Sharapova war noch mit drauf, aus meiner Erinnerung ziemlich paritätisch besetzt. Wenn du da draußen ein Mixturnier machst, ja klar rennen die Leute zu Tausenden, zu Zehntausenden ins Arthur Ashe Stadion und werden sich das angucken. Ja? Flashy, alles gut, alles verstanden, aber es wird am Ende immer Show bleiben und hat nichts mit dem zu tun, was traditionell ein Grand-Slam-Titel im Mixed her macht.
Ja, ich finde es halt auch wirklich, wie gesagt, ich kann es verstehen, dass man sowas machen möchte, und ich kann mir auch vorstellen, dass es durchaus etwas Schönes ist für irgendwie die Fans, dass die in der ersten Woche irgendwie, also in der Quali-Woche noch irgendwie so ein Gimmick haben, was vielleicht übers Training hinausgeht. Gar keine Frage. Aber muss man dafür etwas, was auch seinen Wert hat, dann hernehmen und es so zumindest in meinen Augen kaputt machen? Weil wenn ich mir überlege, gucken wir mal, Mix dieses Jahr bei den Australian Open haben Gadecki und Pierce gewonnen. Ein Heim-Grand Slam. Die Hütte war voll. Also es sind beides Australier. Die Hütte war voll, die Leute haben sich waren hellauf begeistert. Oder letztes Jahr bei den French Open, Laura Siegemund und Edouard Roger Vasselin. Die haben sich wirklich kurz vorm Turnier zusammengeschlossen und sind da dann durchgerauscht und haben natürlich am Ende, ja klar, Roger Vasselin auch wieder in dem Falle vor Heimpublikum, hatten da wirklich ihren unglaublichen Spaß. Aber auch Australian Open Anfang des Jahr 24, beziehungsweise auch Wimbledon 24, haben beides mal Jan Zielinski und Zubai Xie gewonnen. Xie im Mixed oder auch im Doppel, ein Traum. Es macht einfach Spaß, zuzugucken. Und das sind dann ja auch diese Stories, die kommen. Oder 21 haben Desiree Krafczyk und Joe Salisbury zusammen drei der vier Mixed gewonnen. Ne? Ja. Super Team.
Ja.
Das sind halt so Dinge, auch da gibt es diese Stories, auch da gibt es diese Momente zusammen, wo man sagen kann, ja, das ist nicht das Hauptrauschen des Sports und das wird sicherlich nicht die meisten Leute anziehen. Aber es hat auch seinen Wert, es hat auch seinen Platz und es hat auch seine Fans. Warum muss man alles Gewinn maximieren? Weil ganz ernsthaft, ich glaube, keinem der Einzelleute und auch keinem der Doppelleute würde bei einem Grand Slam einen Zacken aus der Krone brechen, gerade den Einzelleuten, wenn die im nächsten Jahr statt, weiß ich nicht, 6% mehr Preisgeld vielleicht nur 4 kriegen, dafür aber mixed so bleiben darf, wie es ist. Mhm. Ist denen doch, um es mal zu sagen, scheißegal. Und das finde ich halt so schade daran, weil man kann das alles machen, aber man muss sich halt auch bewusst sein, dass man damit eine Tradition und eine Wertigkeit beendet, die über Jahrzehnte gewachsen ist. Und ich mich immer wieder frage, ist das der Preis, der es dann wert ist? Muss man das alles machen, nur weil es nicht so flashy ist wie irgendwas anderes? Weil ganz ernsthaft, dann kann ich auch sagen, warum, ich bin jetzt mal wirklich bösartig, warum mache ich Rollstuhltennis oder Quad-Tennis? Warum? Guckt sich das irgendjemand an in großen substanziellen Mengen?
Ja.
Nein.
Ja, du könntest auch hingehen und sagen, liebe Leute, ja, wir verstehen das, euer Stadion in, keine Ahnung, wie heißt es, Heidenheim oder in Sandhausen oder wo auch immer, das ist zwar voll, aber ganz ehrlich, die Leute wollen doch Bayern und Dortmund und sonst was sehen. Deswegen, wir machen das jetzt mal anders. Wir machen Freitagabends noch so eine Runde, da spielt auch Bayern gegen Leverkusen. Und die haben ja sowieso genügend in ihren Teams drin. Da spielen dann die, die vielleicht am Samstag nicht zum Einsatz kommen. Und wenn, dann sind sie warm gespielt. Und am Ende gucken das dann halt doch am Freitagabend mehr Leute als jetzt Heidenheim oder sowas. Ja, es wäre doch einfach besser, wenn wir nur noch Bayern gegen Leverkusen und Dortmund gegen, keine Ahnung, sucht es euch aus, Schalke. Aber eben nicht Heidenheim, ja, und nicht Augsburg, ja, und nicht, nein, ich rede jetzt nicht von deinen Kölnern, ja.
Also, darf man gerne, also ja, wenn, ja, wenn wir was können, dann ist es selbst im Selbstmitleid baden.
Ja, seit gestern sowieso, ihr habt ja verloren gegen Magdeburg. Aber nein, das ist kein Fußballpodcast, es geht jetzt zu weit. Also ich bin,
Warum eigentlich?
Vollkommen bei dir und deswegen zurück zum Tennis, das, sage ich mal, dann bis bis zum letzten durchgedreht gedachte von dir ist natürlich richtig, ja, dann komm, dann lasst uns doch den ganzen Quatsch auch mit Rollstuhltennis und so sein. Ja, das ist doch Käse. Ja. Sorry für den ganzen Sarkasmus an der Geschichte. ich habe wirklich versucht, auch deinen Argumenten irgendwo zwischenzeitlich dagegen zu halten und versucht, das Gute da drin zu sehen. Aber ich merke an der Stelle halt dann doch immer wieder, dass ich zu sehr Tennis-Traditionalist, stockkonservativer, ja, alter Tennissack bin. Ja? Ja. Das muss so bleiben, wie es ist. Ja? Und da haben wir noch gar nicht drüber geredet, dass irgendjemand auf die blöde Idee kommen könnte, hier Best-of-Five-Matches abzuschaffen bei den Herren und überhaupt und
na, und das sowieso. Werden die nicht machen.
Nein,
das bringt einfach zu viel Geld ein.
Nein, natürlich werden die das nicht machen. Aber ganz ehrlich, also die Frauen, jetzt mal ganz ehrlich, die können doch auch auf Platz 14 spielen. Das hält er. Dann haben wir ja, auch natürlich. Dieses Problem nicht, weißt du, immer mit den, dass es bis tief in die Nacht geht. Ja, dann lass doch auf dem Center Court einfach die Herren, dann kannst du da 5 Matches an einem Tag oder einfach nur 3 durchspielen und dann muss auch keiner spät ins Bett gehen. Und Damen-Tennis will doch sowieso keiner sehen. Also ein paar, aber nee, lass.
Ja, ach ja. So, höhere Einschaltquoten für Damenfinals. Zufall.
Ja.
Zufall. Völlig uninteressant.
Schlimm, also so gesehen, schlimme Woche für Tennis aus meiner Sicht. Ich werde es aber weiterhin verfolgen. Und du hoffentlich auch, ihr auch. Ja. Es ist sicherlich ein Nischenthema, weil vielleicht auch einige von euch sagen, Mixed geht mir sonst wo vorbei. Aber wenn es euch nicht am Hintern vorbeigeht, ja, und ihr dazu eine Meinung habt, dann schreibt uns doch gerne mal auf den sozialen Medien. Ja. Unter Tennisproleten findet ihr uns. Ihr könnt uns auch gerne eine Mail an kontakt@tennisproleten.de senden. Wenn ihr dazu eine Meinung habt, eine andere Sichtweise gerne auch. Wenn was bei rauskommt, ja, nehmen wir das gerne an den Anfang der nächsten Folge, die ihr selbstverständlich kommendes Wochenende von uns wieder auf die Ohren bekommt. Und bis dahin wünschen wir beide euch ein vielleicht sonniges Wochenende, auf jeden Fall ein schönes Wochenende, guten Start in die neue Woche und wir freuen uns, wenn ihr uns empfehlt und uns kommende Woche wieder hört. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
Ich bin Christiane vom Podcast Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Demokratie ist für mich die Staatsform, in der wir als ganze Menschen gefragt sind. In unserer Würde, Freiheit und Verantwortung, mit Herz und Verstand. Demokratie gibt uns die Möglichkeit, unser Leben, unser Zusammenleben mitzugestalten. Im Interesse des Gemeinwohls, im Interesse von uns allen, die wir hier zusammenleben. Das ist zugegeben manchmal mühsam, wie wir dieser Tage sehen, aber ich finde, es lohnt sich. Denn Demokratie fußt auch auf dem Vertrauen, dass uns das gelingt. Zum Beispiel, weil wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir alle auch nur Menschen sind. Lasst uns dem gerecht werden. Gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.